Der Gesundheitssektor in Deutschland müsste von Grund auf erneuert werden. Darüber sind sich wohl alle einig. An allen Ecken und Enden bröckelt es. Und in Berlin wird auch viel geplant und geschraubt und herumgedoktert. Eine der vielen Reformen, wenn nicht sogar die umstrittenste, ist die Krankenhausreform. Aber wie schlecht geht es den Kliniken eigentlich wirklich? Ich bin Caro und spreche dazu heute mit meinem Kollegen Richard. Hi Richard.
Hi Caro.
Richard, du hast ja in einer ziemlich aufwendigen Recherche mit Kliniken, Kommunen und Verbänden gesprochen, um dir einen Überblick zu verschaffen, wie es um die Krankenhäuser in Deutschland steht. Was war so dein erster Eindruck?
Genau, das habe ich gemacht. Und vielleicht einmal so eine Zusammenfassung, wie es tatsächlich jetzt gerade steht, ohne den Fokus auf die Gespräche. Es ist natürlich klar, die Krankenhäuser sind überlastet, alle, die nicht nur erst seit diesem Jahr. Dennoch sind es aktuell 2/3 aller Krankenhäuser, die rote Zahlen schreiben. Im letzten Jahr waren es auch 70%. Und bis dann irgendwann mal, wenn wir mal auf die Reform schauen, bis die mal durchgesetzt ist, gehen Experten beispielsweise davon aus, dass bis zu 28% ohnehin noch insolvent gehen können, egal wie es dann ausformuliert ist, welche Maßnahmen dann greifen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Insolvenzwellen hat es schon immer gegeben. Ich hatte mir jetzt dazu nochmal genauer die Zahlen seit der Wiedervereinigung angeschaut und da gab es ja deutlich mehr Krankenhäuser auch und da ist immer mal wieder in Schüben sind Kliniken geschlossen worden und dennoch haben wir auf die Einwohnerzahl gesehen eine sehr hohe Krankenhausbettenzahl. Also sowohl an Normalbetten als auch an Intensivbetten, da sind wir schon noch relativ gut ausgestattet. Sprich, wenn Krankenhäuser schließen, sind wir nicht direkt in der Unterversorgung. Genau, das einmal so vielleicht zur allgemeinen Sache. Und tatsächlich, ich habe dann mit vielen gesprochen, mit Kliniken auch, und die zeigen schon, ja, es gibt große finanzielle Probleme, sehr unterschiedlicher Natur auch. Es kommt aber dann auch sehr darauf an, welche Trägerschaft beispielsweise dahinter steht, ob es private Kliniken sind, ob es kommunale Kliniken sind oder halt die frei gemeinnützigen. Da hat sich das Bild schon ein bisschen unterschieden und dann halt auch die Tatsache, wo die Klinik sich befindet, ob Land oder Stadt, das ist dann doch schon auch so ein großer Unterschied. Ansonsten aber die Belastungen, die die Kliniken selbst haben, sind schon alle sehr gleich, sehr ähnlich. Natürlich sind alle in einem Boot hier, es sind Lohnsteigerungen, Sachkostensteigerungen, Inflation, Krieg, also das sind alles Punkte, die alle betreffen und die natürlich alle das Leben schwer machen.
Okay, das war jetzt ja auch alles sehr allgemein. Hast du noch so ein paar konkrete Beispiele dazu vielleicht?
Genau, also vielleicht mal mit dem Blick auf die Kliniken, mit denen ich auch gesprochen hatte. Das waren einmal die Kliniken hier in Köln. Die sind als kommunale Kliniken, geht es denen aktuell nicht so gut, was die Finanzen angeht. Da hat man zuletzt ein Darlehen von 400 Millionen Euro bekommen und nach Aussage der Kliniken selbst bräuchte man noch eins von knapp 600 Millionen Euro, um den ganzen Prozess so, wie er ist, fortzuführen und noch Umbaumaßnahmen und Investitionen tätigen zu können. Und das sind halt Summen, von denen man da spricht. Wenn wir mal einen Vergleich ziehen, hier im schönen Köln könnte man den viel bewunderten Dom damit fast 70 Jahre instand halten, Personalkosten führen. Das ist schon, wenn man es vergleicht auf andere Sektoren, ist es schon eine ganze Hausnummer. Und die Vertreter, mit denen ich ja gesprochen hatte von den Kliniken, die sind zwar zuversichtlich, dass man auch mit Blick auf die Reform dann halt Maßnahmen trifft, die denen helfen. Allerdings, selbst wenn die greifen, ist man erst 2031 bei einem Punkt, wo man in Anführungsstrichen nur noch bei 2,5 Millionen Euro Schulden wäre. Also es dauert noch eine Weile, selbst wenn alles perfekt anliefe, wie das hier zustande kommen könnte. Ein anderes Beispiel waren die Unikliniken Kiel bzw. Schleswig-Holstein. Das ist natürlich so ein Prestigeprojekt gewesen im hohen Norden, wo verschiedene Kliniken zusammengelegt wurden, wo dann jetzt auch tatsächlich in dem Fall knapp 1600 Betten zur Verfügung stehen. Das ist natürlich eine riesige Anzahl. Gleichzeitig aber auch ein Schuldenberg aktuell entstanden ist von 1240 Millionen Euro, also über 1 Milliarde Euro. Und wenn man es umrechnet, halt 1 Million Euro Schulden quasi pro Bett, die letzten Endes da sind. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und aktuell sollte auch noch on top der Kreditrahmen, sprich Steuergelder, weiter erhöht werden auf nochmal 2,2 Milliarden Euro. Also da ist man schon bei einer ziemlichen Summe, die da zusammenkommt. Und wenn man das mal vergleicht zu Köln, allein die jährlichen Zinsen werden bei 50 Millionen Euro, die für diese Schulden abtragen müssen. Also das ist natürlich eine ganze Menge Steuergelder auch, ne? Also da gibt es dann auch im Land selbst natürlich Rumoren und Gegenstimmen, keine Frage. Aber die Klinik ist halt vom Land, also die ist kommunal bzw. vom Land getragen. Und klar wird die dann halt weitergeführt vom Land. Da hält man dann gut dran fest und man kann munkeln, wenn der Chef der Unikliniken der Bruder des Bundeskanzlers ist und man sich in Wahlkampfzeiten befindet, Achtung Interpretation, aber dann will man da natürlich auch keine großen Fehler eingestehen oder Probleme aufmachen. Genau, das sind so die beiden Kliniken, die groß von Steuergeldern, die ich mir angeschaut hatte, finanziert werden. Dann hatte ich nochmal geschaut, welches andere Beispiel gibt es denn noch? Und dann hatte ich die Regiomed-Kliniken gefunden, die als frei gemeinnütziger Träger insolvent gegangen sind. Ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen andere Konstellation. Die wurden dann zersplittert. Das war ein Konzern mit verschiedenen Kliniken und Standorten. Und einer dieser Standorte beispielsweise, den ich mir genau angeschaut hatte, der war in Hildburghausen. Sagt einem wahrscheinlich nichts. Ist auch nur ein 11.000-Seelen-Ort. Die haben kommunal diesen frei gemeinnützige Klinik übernommen. Für 6,5 Millionen Euro. Ist jetzt eine ganze Menge weniger. Aber da kann man sich natürlich auch die Frage stellen. Die Klinik lief vorher nicht so wirklich rund, ganz anscheinend. Der Ort ist nicht besonders groß. Gut, das Einzugsgebiet ist noch ein bisschen größer. Aber könnte die Versorgung nicht auch auf anderem Weg gewährleistet werden, ohne Steuergelder zu bezahlen? Und hängt sich damit vielleicht nicht auch der Landkreis vielleicht irgendwie so ein bisschen Senkblei an die Füße, weil man da auch gar nicht mehr wieder rauskommt und es nicht absehbar besser wird? Das steht so ein bisschen in den Sternen und ist natürlich, ja, schwierig, muss man sehen, ob das sich rechnet letzten Endes.
Das waren ja jetzt alles Beispiele von öffentlichen Krankenhäusern, die dann in Landeshand oder in staatlicher Hand sind. Aber du hast vorhin ja auch gesagt, es kommt sehr auf die Trägerschaft an. Wie geht es denn den privaten Kliniken?
Ja, stimmt, das ist richtig. Die haben nochmal so ein bisschen anderen Punkt. Da muss ich dazu sagen, ich hatte jetzt mit Kliniken von Sana, Helios und Asklepios gesprochen. Das sind natürlich die Großen. Denen geht es entsprechend ein bisschen anders. Denen geht es, da habe ich tatsächlich unisono vernommen, ja, die Zeiten sind schwer, das kostet alles schon auch mehr, aber man kann Investitionen tätigen und entsprechend haben die auch positive Bilanzzahlen, also denen geht es eigentlich ganz gut. Das sieht man jetzt an dem Beispiel von Regiomed beispielsweise auch, die Sana-Kliniken haben eine dieser Kliniken halt auch übernommen, also die können durchaus das Geschäft auch ausweiten. Aber klar, es gibt auch kleinere private Krankenhäuser und die gehen teilweise auch insolvent. Das ist durchaus richtig. Und das Spezielle dabei ist beispielsweise, dass diese kleinen privaten Krankenhäuser, die werden nicht von Steuergeldern, die profitieren davon nicht. Die werden nur sehr selten übernommen. Und da hat sich auch sogar tatsächlich ein Bündnis, eine Initiative gegründet von entsprechenden Kliniken, die das verlangen, dass man das jetzt auch möchte. Von wegen Hilfe, wenn auch andere Hilfe bekommen, möchten wir die auch haben. Also wie gesagt, es gibt beides. Die großen Kliniken, die großen Privaten haben schon ein ganz gutes Standing und die kleinen haben dieselben Probleme letzten Endes wie auch kommunale Häuser.
Ja, und ich hatte ja vorhin auch schon angesprochen, die Politik ist ja nicht blind. Also es ist ja bekannt, dass es ein Problem ist und sie sind ja auch daran dabei, eine Lösung zu finden in Form der Krankenhausreform. Wie schätzt du die denn ein? Wie wird das diese Reform die Zukunft verändern, wenn sie denn kommt?
Wenn man mal ins Praktische schaut, die Kliniken Köln, mit denen ich da gesprochen hatte, die setzen da voll drauf beispielsweise. Diese Rechnungen, von denen ich eben gesprochen habe, dass man da 2031 wieder einigermaßen konsolidiert ist, die beruhen auch darauf, dass man, dass das alles so greift, wie es jetzt ist. Allerdings gibt es schon eine ganze Menge auch noch immer an Kritik. Man ist da zwar in zig Runden gewesen bei der Reform und hat mit jedem, beziehungsweise einige sagen nicht mit jedem, aber viele Gespräche geführt. Aber es fehlen beispielsweise immer noch konkrete Auswirkungsanalysen. Also ganz persönlich, mir fehlt auch die Fantasie, warum das einfach nicht getätigt wird seitens des Bundesministeriums. Aber man weiß halt entsprechend nicht wirklich genau, wo es wie viel bringt. Und andere Kritik ist beispielsweise, dass das zwar eine Strukturreform ist, aber man das Ganze auch mit einer Finanzreform natürlich koppeln muss und das nicht losgelöst voneinander machen kann. Das sind so große Kritikpunkte, die natürlich dann auch zeigen, man kann nur schwer interpretieren. Und das Letzte ist, der Gesundheitssektor an sich braucht natürlich eine Generalüberholung. Und das sind nicht nur die Kliniken. Und das hört man dann auch von verschiedenen Verbänden. Man muss halt die Niedergelassenen sofort mitdenken. Wenn man das nicht macht und einen Teil vergisst, wird es natürlich sehr einseitig. Und da ist dann natürlich auch die Gefahr letzten Endes, dass die Kliniker, beziehungsweise so wie es vom Bundesministerium geplant ist, zu sehr in den niedergelassenen Bereich hineingreifen. Da haben halt auch viele Angst vor. Und so wie es jetzt ist, ist es halt letzten Endes nur eine Art Teilreform. Also man braucht noch weitere Reformen, um das Ganze, ne, um zu sehen, wie es greift. Und man braucht dann auch ein bisschen Praxiserfahrung. Aber ja, also man braucht eine Reform, aber vielleicht eine weiterfassende.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie die Krankenhausreform dann sich wirklich auswirken wird. Dir erstmal vielen lieben Dank für deine aufwendige Recherche und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Gerne.